Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christian Röther. Schönen guten Morgen. Das katholische Erzbistum Köln muss sich ab heute vor Gericht verantworten. Es geht um die Frage, haftet die Kirche für die Missbrauchstaten ihres Priesters? In Potsdam wird die neue Synagoge in dieser Woche endlich eröffnet. Rund um den Neubau mussten erstmal einige architektonische Konflikte gelöst werden. In Bayern ist nach dem Hochwasser eine katholische Kita in eine Moschee umgezogen, interreligiöse Nachbarschaftshilfe. Und in Hamburg fährt die Flussschifferkirche raus zu den Frachtschiffen mit Ehrenamtlichen und auf Spendenbasis. Das sind heute unsere Themen bis 10 Uhr. Danke fürs Einschalten. Wegen Missbrauchsfällen haben die Kirchen in Deutschland Betroffenen schon mehrfach Entschädigungen und Schmerzensgeld gezahlt. Vor dem Landgericht Köln geht es ab heute um eine besonders hohe Summe. 850.000 Euro fordert eine Betroffene vom Erzbistum Köln. Die Frau war früher Pflegetochter eines Priesters. Der wurde vor 2 Jahren wegen mehrfachen Missbrauchs zu 12 Jahren Haft verurteilt. Und die Frage ist jetzt, muss die Kirche für die Taten ihres Mitarbeiters haften? Das Erzbistum weist das zurück und will nicht zahlen. Und auch das Gericht zeigt sich bislang skeptisch, wie Markus Schmitz gleich berichtet. Und Achtung, die Betroffene erzählt auch gleich, was ihr angetan wurde.
Melanie F. und ihr Pflegebruder hatten in einem Kinderheim gelebt, bis sie in das Haus des Priesters gezogen sind. Das ist alles einige Jahrzehnte her. Die Erinnerungen an die Zeit mit dem Pfarrer sind dennoch präsent. Es sind schlimme Erinnerungen, die Melanie F. schildert.
Der Missbrauch war, als wir dann hier weggezogen sind nach Alfter, mich dann da angefangen hat, mich auszuziehen, meinen Körper dann da anzufassen. Oder dass ich dann seinen Körper dann da anfassen musste.
2-mal wurde sie sogar schwanger. Beim 1. Mal war sie 15, sie bemerkte die Schwangerschaft gar nicht. Der Täter brachte sie zum Frauenarzt. Erst Jahre später wurde ihr klar, dass dort ohne ihr Wissen eine Abtreibung stattfand.
Ich hatte mich dann halt nur gewundert, warum ich zum Frauenarzt muss. Ich sah da überhaupt keinen Sinn drin und konnte das halt einfach nicht verstehen. Und dass dann da unten irgendwas gemacht wurde und ich dann auch nicht da in diese Nierenschale dann da reingucken durfte.
Der Priester hat in mehr als 40 Jahren vielen Mädchen sexualisierte Gewalt angetan. Dafür wurde er auch strafrechtlich verurteilt. Aber nicht für die Taten an seiner Pflegetochter, die sind verjährt. Die Frau hatte dennoch den Entschluss gefasst, das Erzbistum in einem Zivilverfahren auf Schmerzensgeld zu verklagen. Das Bistum stellte sich trotz der Verjährung dem nicht entgegen. Nun gibt es aber aus Sicht der Klägerin ein ganz anderes Problem. Das Kölner Landgericht ist nach einer ersten Bewertung der Ansicht, dass der Priester sozusagen als Privatmann gehandelt habe und das Bistum nicht zu belangen sei. Die Sprecherin des Kölner Landgerichts, Diana Renk.
Die Kammer hat sich dahingehend geäußert, dass hier die Missbrauchstaten ausschließlich außerhalb der Tätigkeit als Priester erfolgt seien, nämlich im privaten Bereich als Pflegepfarrer. Die Kammer sieht nicht nach der vorläufigen Einschätzung das Merkmal der Ausübung in Zusammenhang mit priesterlichen Tätigkeiten als gegeben an.
Diese juristische Frage wird einen Großteil der Verhandlung einnehmen. Der Kirchenrechtler Thomas Schüller aus Münster hatte eine sehr eindeutige Meinung.
Das ist das Besondere am Priesterberuf, dass man 24 Stunden im Dienst ist und sich auch dementsprechend gemäß dem Weiheversprechen zu verhalten hat. In dem Fall des Pfarrer Ü ist es so, dass er ja mit ausdrücklicher Zustimmung des damaligen Kölner Kardinals Höffner die Vormundschaft für die beiden Kinder übernahm. Das heißt, es wurde auch kirchenamtlich festgestellt, dass es sich A mit seinem Dienst verträgt und B, dass es Teil seines Dienstes ist.
Außerdem geht es auch um den Punkt, ob das Bistum aus Sicht der Klägerin die Schutzpflicht oder die Aufsichtspflicht vernachlässigt hat. Aber auch hier sieht die zuständige Kammer bisher keinen Ansatz, sagt Gerichtssprecherin Diana Renk.
In diesem Zusammenhang hat die Kammer eben ausgeführt, dass der Vortrag der Klägerseite bisher als auch die sonst erkennbaren Umstände dies nicht belegen würden. Also insbesondere nicht belegen würden, dass das Erzbistum hier einen konkreten Verdacht gehabt habe, dass der ehemalige Priester hier Missbrauchstaten begehen würde.
In den vergangenen Wochen hatten die Anwälte beider Seiten noch Gelegenheit, ihre Standpunkte zu präzisieren. Auch die Verhandlung selbst kann neue Erkenntnisse bringen. Eine Entscheidung in dem Fall ist heute zwar möglich, aber wohl eher unwahrscheinlich.
Informationen von Markus Schmitz. In Potsdam gibt es keine Synagoge mehr oder gab es keine mehr, seit die Nationalsozialisten auch dort gewütet haben. Also keine Synagoge, die als solche gebaut wurde und aussieht wie eine typische Synagoge. Das sollte sich ändern und das schon seit 20 Jahren. Doch es hat lange gedauert, bis die neue Synagoge in Potsdam fertig war. Unter anderem, weil es Streit gab um die Frage, wie soll sie denn genau aussehen und ausgestaltet sein. Die Kontroverse war so heftig, dass sich die jüdische Gemeinde darüber sogar gespalten hat. Am Donnerstag, also in 2 Tagen, wird die neue Synagoge nun aber endlich offiziell eingeweiht, mit viel Politprominenz von Scholz über Baerbock bis Steinmeier. Unser Landeskorrespondent für Brandenburg, Christoph Richter, der begleitet dieses Bauprojekt schon seit Jahren und hat mit vielen Beteiligten gesprochen.
Die neue Synagoge ist unglaublich schon von außen und genauso von innen.
Der 64-jährige Jewgeni Kutikow ist Vorsitzender der jüdischen Gemeinde der Stadt Potsdam, eine von mittlerweile 5 jüdischen Gemeinden in der Landeshauptstadt. Die neue Synagoge steht an prominenter Stelle in unmittelbarer Nähe des wiederaufgebauten Stadtschlosses, Sitz des Brandenburger Landtags. Für die etwa 540 Mitglieder der jüdischen Gemeinde, sie kommen fast alle aus der ehemaligen Sowjetunion, viele hochbetagt, gehe mit der Synagoge ein Traum in Erfüllung, erzählt der studierte Bauingenieur Kutikow. Zumal die ersten Entwürfe des Berliner Architekten Just Haberland eine bisweilen heftige Debatte ausgelöst hatten.
Es gab verschiedene Meinungen, wie soll das Gebäude von außen und ja, vielleicht auch die Synagoge von innen, wie sollen diese 2 Teile gestaltet werden.
Stein des Anstoßes waren die schmucklose Fassade und der zu kleine Synagogensaal, weshalb anfangs auch statt von einer Synagoge polemisch von einem jüdischen Sozialamt gesprochen wurde. Einer der Wortführer, Ud Joffe, Vorsitzender der Potsdamer Synagogengemeinde, die sich im Streit um die Synagogengestaltung von der jüdischen Gemeinde abgespalten hat.
Die große Fehler für unsere Begriffe war, dass das Zentrum zu sehr für die Bedürfnisse der Potsdamer Juden als Migranten gedacht war, mit zu wenig religiöse und kulturelle Möglichkeiten und Schwerpunkt.
Ud Joffe kommt aus Israel. Seit 1997 lebt er in Potsdam, ist der künstlerische Leiter des Neuen Kammerorchesters Potsdam. Neben der Musik ist ihm die Synagoge in Potsdam ein großes Anliegen.
Das Grundproblem dieses Projektes ist, dass unsere Gönner, die man natürlich nicht kritisieren möchte, aber dass unsere Gönner, die letztendlich aus der nichtjüdischen und aus der politischen Feld gekommen sind, sehr, sehr viel auch ihre Vorstellungen im Vordergrund gestellt haben, so dass das Ergebnis des Wettbewerbs war für uns nicht hinnehmbar. Denn so ein Gebäude baust du nicht als eine Krönung für die alten Leute der Gemeinde, dass sie sagen können, ach ja, endlich mal haben wir eine Synagoge, sondern du baust ein Gebäude für die nächsten 100 Jahre.
Jewgeni Kutikow von der jüdischen Gemeinde Potsdam sieht es anders.
Am wichtigsten sind uns letztendlich Menschen. Und wenn die Menschen wünschen sich, dass schnellstmöglich eine Synagoge gebaut wird, weil sie schlicht so alt sind, dann natürlich wollten wir auch, dass diese älteren Menschen auch irgendwann eine Synagoge sehen werden.
Schon vor 19 Jahren hatte das Land Brandenburg einen Staatsvertrag mit den jüdischen Gemeinden unterschrieben. Der umfasst auch den Bau einer Synagoge in Potsdam bei kompletter Kostenübernahme durch das Land. Ein Architektenwettbewerb wurde ausgeschrieben, 2010 der Siegerentwurf von Just Haberland vorgestellt. Doch kurz darauf verhängte die Landesregierung wegen des innerjüdischen Streits um die Synagoge einen Baustopp. Tenor, erst wenn ihr euch einigt, machen wir weiter. 5 Jahre dauerte es bis zu einem Kompromiss. Gestritten wurde etwa über die Berüstung der Frauenempore oder die Mikwe, das rituelle Tauchbad. Das sei einfach zu klein, moniert Udjoffe. Anfangs schimpfte er darüber, jetzt hat er damit seinen Frieden gemacht. Die größten Differenzen gab es aber über die Gestaltung des Synagogenraums. Im ersten Entwurf ein vergleichsweise kleiner Raum.
Jetzt ist es etwas größer. Wir hätten das gerne noch etwas größer, aber wir haben das maximal bekommen aus dem Grundstück. Und der ursprüngliche Synagoge hatte auch noch den Nachteil, dass es überhaupt keine Öffnungen hatte, gar kein Fenster. Das heißt, die Aktivität der Juden würde von der Öffentlichkeit gar nicht wahrgenommen. Wir würden auch den öffentlichen Raum gar nicht wahrnehmen. Das war nicht in unserem Sinne und auch anders, als das in unserer Tradition beschrieben ist. Sogar in der Talmud steht, dass eine Synagoge soll 6 Fenster haben zu jeder Seite. Da geht es um das Symbol, die 12 Stämme Israels und auf jeden Fall eben große Fenster.
7 Rundbogenfenster im maurischen Stil öffnen die Synagoge jetzt zum Stadtraum hin.
Wir möchten hier einen autonomen architektonischen Baustein in die Stadt stellen. Diese Synagoge ordnet sich ein, ist aber auch sehr selbstbewusst.
Sagt der Berliner Architekt Joost Haberland. Die glatte Fassade wurde aus hellen Ziegeln gebaut. Am oberen Portal prangt stolz ein Davidstern.
Dieser gelbe Klinker, der ganz typisch ist hier für das Land Brandenburg, der sogenannte Kliniker Klinker, der jetzt aber nicht mehr hergestellt wird, darauf haben wir uns bezogen. Ja, wir wollten diese Synagoge wirklich hier in der Brandenburger Bautradition verankern.
Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland wird für die nächsten 3 Jahre Betreiberin der Synagoge sein, sozusagen als Vermittlerin zwischen den verschiedenen jüdischen Gemeinden in Potsdam, deren Ansprüche unterschiedlich sind. Am Ende sollen alle Juden, egal ob liberal oder orthodox, die Synagoge zu ihrem Haus machen. Das wünschte sich Abraham Lehrer, Präsident der Zentralwohlfahrtsstelle, im vergangenen Jahr während einer Baustellenbegehung.
Wesentlich ist, dass die jüdischen Menschen hier in Potsdam jetzt ihr wirklich ihr eigenes Zuhause haben, dass sie einen Ort haben, an dem sie wissen, hier sind sie sicher und geborgen und können jüdisches Leben frei genießen und frei leben, ohne dass sie sich Sorgen machen müssen, ist jemand hinter mir, guckt mir jemand zu und so weiter.
Die Baukosten von etwa 17 Millionen Euro übernimmt das Land Brandenburg. SPD-Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke.
Das ist unsere Aufgabe, aus der Geschichte des Nationalsozialismus heraus. Ich denke, diese Aufgabe müssen wir annehmen und können nur dankbar sein, dass Jüdinnen und Juden überhaupt wieder bei uns leben wollen, mit uns leben wollen.
Die alte Potsdamer Synagoge wurde während der Reichspogromnacht geplündert. Dann wurde das Gebäude durch alliierte Bomben schwer beschädigt. Die DDR hat die Ruine schließlich abgerissen. Jetzt steht mitten in der Potsdamer Innenstadt wieder eine Synagoge. Sie ist nicht nur ein Zentrum für die jüdischen Gemeinden, sondern soll auch ein Symbol der Versöhnung sein und ein neues Wahrzeichen der Stadt.
Berichtet Christoph Richter aus Potsdam. In 2 Tagen, am Donnerstag, wird dort die neue Synagoge eingeweiht. Die Hochwasser in Süddeutschland sind inzwischen schon wieder ein paar Wochen her, doch noch immer werden die Schäden beseitigt, auch in der Kleinstadt Schrobenhausen in Oberbayern. Da muss die katholische Kindertagesstätte Maria Ward saniert werden. Und damit die Kinder weiter betreut werden können, hat die DITIB-Moschee ihre Hilfe angeboten. Die DITIB-Gemeinde hat gerade eine neue Moschee fertiggestellt und die Einweihung kurzerhand verschoben, um die Kita-Kinder vorübergehend aufzunehmen. Tobias Krone berichtet aus Schrobenhausen.
Die Kita an der Rotkreuzstraße 3 ist ein moderner Bau. Die Schlammspuren an der Glastür erinnern aber noch immer an die Katastrophe.
Wir hatten also ein Sonnensegel, oder das ist ja noch im Garten. Die Höhe ist 1,80 Meter und so hoch war das Wasser im Garten.
Zita Ettel, Leiterin der katholischen Kita Maria Ward.
Wir haben schon mal ein Hochwasser gehabt, das war, ich glaube, 2013. Ja, gut, da war es halt im Garten. Aber dass so ins Haus gekommen ist, einfach in die Kindertagesstätte. Wir haben keinen Keller, aber das Erdgeschoss, also war brutal.
Die Leiterin hat sich die Schuhe ausgezogen, wie auch der Reporter. Denn das Interview führen wir nicht in der Kita, sondern im Gebetsraum der erst kürzlich fertiggestellten Moschee der DITIB. Auf weichem türkisen Teppich blickt man hoch zur goldenen Kuppel. Ruhig ist es hier. Nebenan aber in den Gemeinderäumen, dem sogenannten muslimischen Kulturzentrum, spielen seit einer Woche rund 75 Kinder. Sie alle besuchen eigentlich die katholische Kita. Weil aber erst noch ein Gutachter die Schäden des Kita-Gebäudes prüfen muss, sind die Moscheeräume jetzt erst einmal Zuflucht für die obdachlos gewordenen Kita-Kinder.
Der Herr Aki, der hat uns ja aus der Türkei gleich angerufen und hat uns ja die Räume angeboten. Wir hätten sonst keine andere Möglichkeit gehabt.
Durmuş Aki ist erster Vorstand der DİTİB-Gemeinde Schrobenhausen. Der Finanzberater lebt in der Stadt. Auch er besuchte als Kind schon den Maria-Ward-Kindergarten. Genauso wie jetzt seine drei Kinder.
Und wenn wir nicht in solchen Positionen da sein können, dann hilft uns dieses Kulturzentrum nichts. Wenn das leer steht und ich weiß, es sind 500 Personen auf der Straße, die sind bei Regen draußen. Und wenn ich das nicht anbiete, dann haben wir das umsonst gebaut. Und da kriege ich Probleme so mit meinem Glauben und so mit meinem Gewissen.
Eigentlich hatte die Gemeinde nach 3 Jahren Planung und Bau Ende Juli die Einweihung ihrer neuen Moschee geplant.
Wir haben das sofort natürlich verschoben. Das kam dann nicht mehr in Frage, weil es geht hier eigentlich um das Weiterleben von der Stadt Schrobenhausen, dass jeder unterkommt.
Bis auf die großen Freitagsgebete treffen sich die Gläubigen vorerst wieder in der alten, kleinen Moschee, einem ehemaligen Gebäude des Bayerischen Roten Kreuzes. Nur ein bisschen Gemeindeleben findet hier bei der neuen Moschee schon statt, abends. Die Moscheeräume sind nur notdürftig mit ein paar Straßenteppichen, Kitatischen und Spielen ausgestattet. Ansonsten kann die katholische Kita hier weiterhin alles anbieten, auch ihre christlichen Inhalte. Die Kita-Leiterin Zita Ettel.
Wir erzählen biblische Geschichten, wir feiern die Feste so im ganzen Kirchenjahr. Und ich muss echt sagen, wir haben auch viele türkische Kinder bei uns in der Einrichtung und die machen das alle mit.
Wenn sie dann natürlich die Religionsunterricht haben oder was anderes nach ihrem Programm, das darf natürlich stattfinden. Da haben wir nichts dagegen,
sagt Durmuş Aki. In der katholischen Kita Maria Ward, so schätzt die Leiterin, kommen etwa 30% der Kinder aus muslimischen Familien. Eine Mutter mit Kopftuch und langem Kleid steht mittags auf dem Parkplatz, um ihr Kind abzuholen.
Sind Sie als Muslima da auch ein bisschen stolz darauf, dass Sie jetzt die Kita mal beherbergen können?
Man muss es nicht als Muslima sehen, sondern im Allgemeinen als Mensch. Das war eine Katastrophe, was wir erlebt haben, und wir müssen jetzt einfach zusammenhalten. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn es eine Synagoge wäre, wäre ich auch sehr zufrieden. Oder wenn es im Pfarrsaal wäre, wäre ich auch sehr zufrieden, weil ich bin auf die Betreuung angewiesen.
Interreligiös und pragmatisch geht es zu in Schrobenhausen. Weil die katholische Kita nach Hochwasserschäden saniert wird, werden die Kinder jetzt erstmal in der örtlichen DİTİB-Moschee betreut. Die Reportage dazu kam von unserem Landeskorrespondenten für Bayern, Tobias Krone. Und der türkisch geprägte Moscheeverband DİTİB wird dieser Tage übrigens 40 Jahre alt. Mehr dazu hören Sie am Freitag hier bei Tag für Tag. Und jetzt haben wir noch eine schwimmende Kirche für Sie, auf der regelmäßig Gottesdienste gefeiert werden. Das gibt es so in Deutschland wohl nur einmal, und das in Hamburg. Die Flussschifferkirche war früher eine offizielle Gemeinde der evangelischen Kirche. Inzwischen ist sie unabhängig und finanziert sich nur aus Spenden. Mit denen unterhält die Gemeinde 2 Schiffe, eines am Elbufer, da gibt es die Gottesdienste. Und mit dem anderen Boot geht es raus zu den Frachtschiffen und ihren Besatzungen. Die Crew der Schifferkirche ist ehrenamtlich unterwegs, und meine Kollegin Sinje Stattlich hat sie begleitet.
Der Himmel strahlt ungewöhnlich blau an diesem Donnerstagmittag im Hamburger Binnenhafen. Am Steg trifft sich Diakonin Christel Zeidler mit ihrer kleinen Mannschaft. Sie wollen auf ein Boot, eine Barkasse mit dem Namen Johann Hinrich Wiechern. Diesen Namen trägt das Boot aus gutem Grund. Der Hamburger Theologe Johann Hinrich Wiechern begründete im 19. Jahrhundert die Binnenschifferseelsorge.
Wir beginnen unsere Fahrt immer mit einem kurzen religiösen Wort und einem Gebet. Und wir machen das hier draußen, weil es drinnen mit dem Motor so laut ist. Gütiger Gott, begleite uns und alle Menschen, denen wir heute begegnen, auf dieser Fahrt, und sei mit ihnen. Sei auch mit allen Mitarbeitern und Ehrenamtlichen in der Flussschifferkirche. Gott segnet uns. Amen. Auf eine gute Fahrt.
Ja, eine gute Fahrt. Ja.
dann geht es los. Der Motor brummt und die Barkasse nimmt elbabwärts Kurs auf den Hafen. Während die Crew nach den ersten Binnenschiffern Ausschau hält, erzählt Christel Zeidler. Seit 15 Jahren engagiert sie sich in der Flussschifferkirche und organisiert heute die wöchentlichen Fahrten zu den Binnenschiffern ehrenamtlich.
Binnenschiffer kommen ja fast nie von Bord. Früher war das etwas anderes, da waren die auch aktiv in der Kirche. Deshalb haben wir eben eine Flussschifferkirche. Das ist eine alte Binnenschiffgemeinde mit fast über 70 Jahren. Aber in der heutigen Zeit hat sich das sehr verändert und die Menschen können kaum noch zu uns kommen. Also kommen wir zu den Menschen.
Währenddessen taucht vor der Barkasse das erste Schiff auf. Christel Zeidler packt ihre Willkommenstüte und steigt aus der Luke, um zu sehen, ob jemand an Bord ist.
Was für Besuch haben wir?
Ja, das habe ich schon gemerkt, dass Sie uns nicht kennen. Wir kommen von der Flussschifferkirche in Hamburg. Wir haben leider heute, normalerweise gibt es ja auch eine polnische Zeitung, die konnten wir heute nicht ausdrucken.
Meistens kenne ich hier gut Deutsch.
Die können gut Deutsch.
Ja,
dann gebe ich Ihnen gerne eine deutsche Zeitung. Und wenn Sie drei sind, es gibt jeden eine Schokolade und Äpfel.
Der polnische Kapitän freut sich über den Besuch.
Toll. Ja, direkte Kontakte, ja, mit uns, mit Matrosen, ja, das ist fantastisch, ne? Wir sind ein bisschen dann mit den Menschen in Kontakt, ne? Weil sonst sitzen wir immer auf dem Schiff, alleine, jeden Tag, ne?
Weiter geht die Reise vorbei an Hafenkränen, einem riesigen Schrottplatz und einem Hamburger Wahrzeichen, der Kühlbrandbrücke. Viele Schiffe und auch Besatzungsmitglieder kennt Christel Zeidler schon. Die Gespräche heute sind eher Smalltalk. Als echte Seelsorge kann man sie nur schwer bezeichnen.
Es ist ein sehr niederschwelliges Angebot. Das ist natürlich klar. Wir haben auch Sprachschwierigkeiten. Die intensivsten Gespräche sind schon mit den deutschen Eignern, weil wir die zum Teil über Jahre kennen. Und wir sind ein Team von unterschiedlichen Menschen. Das heißt, wir haben auch unterschiedlich intensiv tiefe Kontakte zu den Schiffen.
Bis 2007 war die Flussschifferkirche eine eigenständige evangelische Kirchengemeinde. Dann wurde wegen finanzieller Schwierigkeiten die halbe Pfarrstelle gestrichen. Die Existenz stand auf dem Spiel. Doch schnell sprang der Förderverein ein. Er sichert bis heute das Fortleben der Gemeinde. Mit Marc Möller gibt es mittlerweile sogar wieder einen hauptamtlichen Diakon.
Die Flussschifferkirche muss sich tatsächlich frei finanzieren. Es gibt also keine Kirchensteuermittel oder staatliche Mittel, die regelmäßig an uns fließen. Finanzieren tun wir uns zum einen natürlich aus den Mitgliedsbeiträgen aus dem Förderverein. Das ist allerdings ein relativ kleiner Anteil am Haushalt. Wir haben hier ein Fundraising, das wir so gut machen, wie wir können. Wir haben also keine Mittel für ein Fundraising-Personal.
So sucht der Förderverein immer wieder Spender und vermietet seine Räume für Hochzeiten, Taufen oder kulturelle Veranstaltungen. Regelmäßig finden in der Flussschifferkirche auch Gottesdienste statt. Einmal pro Monat auf Plattdeutsch, so wie heute. Bei strahlendem Sonnenschein finden vor allem ältere Hanseatinnen den Weg über die Brücke in die schwimmende Kirche. Der Innenraum des 26 Meter langen Schiffes ist holzvertäfelt. Von der Decke hängen Modelle von Segelschiffen. Gerd Spiekermann, ein Hamburger Plattdeutsch-Urgestein, wird heute predigen.
Es gibt keine Kirche in Norddeutschland, in der einmal im Monat plattdeutscher Gottesdienst gefeiert wird. Das kriegt keine Gemeinde hin. Das geht nur, weil die Flussschifferkirche wirklich ein exzellentes Netzwerk aufgebaut hat.
Von den 100 Plätzen im Schiff sind mittlerweile etwa 50 besetzt.
Moin!
In Gerd Spiekermanns Predigt geht es heute um den Ort Kapernaum, einst Wohnort und Wirkungsstätte Jesu.
Wir sind in Kapernaum. Das ist ein Fischerdörf an See Genezareth. Hier hat Jesus längere Zeit gelebt und in Reh von seinen Jüngers während der Oktobus.
Die Gemeinde hört aufmerksam zu. Nahezu alle scheinen platt zu verstehen. Von der Kirche sind die meisten hier echte Fans.
Alleine die Atmosphäre durch das Holz, ich finde es wunderschön.
Das sind natürlich die Themen, die werden nicht ausgespart, die einen bedrücken, bedrängen. Aber es ist immer mit dem Augenzwinkern beim plattdeutschen Gottesdienst. Und das finde ich ist sehr wichtig. Das sollte man sich erhalten.
Dafür, diese Kirche zu erhalten, kämpfen die Ehrenamtlichen hier an jedem Tag. Ob in Zukunft auch mehr junge Menschen für die Kirche gewonnen werden können, wird sich zeigen müssen. Auch wenn die Zeiten nicht immer einfach sind, fasst Diakon Marc Möller die Arbeit so zusammen.
Es kann mal schaukeln und es kann auch mal durchruckeln, aber es schwimmt.
Die Flussschifferkirche in Hamburg, eine Reportage von Sinje Stattlich. Und damit endet Tag für Tag für heute. Redaktion Andreas Mein, im Studio war Christian Röther. Schön, dass Sie auch mit dabei waren bei den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Hier im Deutschlandfunk kommt jetzt die Sprechstunde, gleich nach den Nachrichten, heute mit Lennart Pyritz und dem Thema Hitze- und Infektionskrankheiten, Folgen des Klimawandels für die Gesundheit. Ihnen einen schönen Tag.